herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank, und Bob Blume ist noch da, wieder da.
Ja, noch da und wieder da, ne? Wir müssen ja jetzt hier so ein bisschen mal offen sprechen.
Ja, genau.
Denn wir haben ja das Problem, wir würden jetzt am liebsten über eure Kommentare auf Spotify sprechen, aber...
Ja, wir haben eine kleine Session gemacht und haben gesagt, wir nehmen ein paar Folgen hintereinander auf. Und dann haben wir irgendwie überlegt, das ist irgendwie doof, jetzt so zu tun, als ob. Und deswegen sind wir ganz transparent und sagen euch, dass wir noch gar nicht wissen, ob ihr kommentiert habt. Das heißt, die Spannung steigt und die Folgen werden hintereinander ausgestrahlt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie ihr das empfindet, was ihr empfindet, wie ihr die Inhalte seht, welche Erfahrungen ihr habt. Und wir werden das dann an irgendeinem anderen Ort, zu einem anderen Zeitpunkt dann hier besprechen können, hoffentlich.
Genau. Ist auch so ein kleines Learning, was die Medien angeht. Ich finde das immer interessant, wenn Menschen manchmal sagen, mein Gott, Bob, also ich bin ja gerade immer noch beurlaubt, aber als ich zu Schulzeiten, erst schon wieder ein Interview gegeben und so. Und dann konnte es zum Beispiel passieren, dass man über 5 Monate 5 Interviews gibt. Aber die werden halt alle nicht ausgestrahlt. Aber wenn sie ausgestrahlt werden, alle in einer Woche. Und die Leute denken so, sag mal, gibt der jetzt jeden Tag ein Interview? Und dabei läuft das halt einfach später. Und naja, also es ist manchmal auch so ein bisschen Zauberei. Und ich habe gerade, genau, und gerade im Vorgespräch haben wir ja gesagt, wir machen das jetzt öffentlich wie bei Baywatch Berlin, weil das finde ich immer so schön bei denen. Ich bin nämlich, also ich glaube, ich habe so 2, 3 Sachen, entweder... Bin ich in der Midlife-Crisis oder ich weiß nicht, aber so im Positiven.
Gut, dass du es nochmal dazu sagst.
Ja, nee, pass auf, weil ich habe, also erstens, ich wollte Baywatch Berlin loben, so. Und ich habe immer gesagt, ich höre keine Laber-Podcasts. Aber ich habe da angefangen reinzuhören, ne, und mittlerweile bin ich der absoluten Überzeugung, das ist gar kein Laber-Podcast, das ist hochgradige Alltagsphilosophie. Ja. Zweitens, ich habe mich da so influenzen lassen und nehme jetzt irgendwie so Vitaminpräparate, das deutet wirklich auch auf meine Midlife-Crisis, und ich sitze hier und habe richtig Rücken, weil ich ja immer noch so viel Sport mache und dann aber dachte, boah, jetzt musst du mal den nächsten Schritt wagen und so Kreuzheben machen. Ne? Ich erkläre jetzt nicht, was Kreuzheben ist, aber jedenfalls, wenn es ins Kreuz gehen soll, hat es funktioniert. Jetzt habe ich so einen Wärmegurt um.
Ach du liebe Zeit, oh nein, oh Bob, das tut mir leid. Siehst du, und ich bin aber ehrlich gesagt ganz neidisch, weil ich ja seit Anfang des Jahres gar keinen Sport machen kann, mein Yoga nicht machen kann. Es ist ja schwierig einhändig. Und ich habe jetzt gerade wieder so auf den Ellenbogen angefangen. Aber es ist, also deswegen bin ich ganz neidisch, wenn du vom Sport erzählst, weil ich mich sehr unbeweglich fühle zurzeit. Aber Baywatch Berlin im Übrigen kann ich gut nachvollziehen. Also mir jetzt noch nicht so drüber Gedanken gemacht, ob die labern oder nicht. Aber ich höre denen auch gerne zu. Nicht regelmäßig, muss ich sagen, aber ich mag die auch sehr gerne. Und diese unprätentiöse Art und dann auch diese Verbindung irgendwie dann auch manchmal zu Joko, oder auch wenn die dann ihre einzelnen Sendungen haben dann und da dann die Leute hinter der Kamera eben auch benannt werden, ist schon sehr lustig, ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Wer stiehlt mir die Show? Das war schon sehr lustig.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich höre es immer nur.
Ja, das müsstest du dann eigentlich dir auch angucken. Also, weil das hat auch Baywatch Berlin
Qualität. Ja, ich habe doch keine Zeit, dauernd sowas zu gucken. Ich muss ja auch noch lesen. Und meine Frau und ich waren jetzt sehr damit beschäftigt, alle 3 Staffeln von The White Lotus zu gucken. Und wo hatte ich die Empfehlung für The White Lotus her? Baywatch Berlin.
Ah, okay. Ja, okay, man kann nicht alles machen.
Mein Gott. So, jetzt müssen wir hier aufhören.
Also ich könnte dir auch 1000 Folgen noch empfehlen, aber du hast recht, man hat ja begrenzte Lebenszeit. Und deswegen steigen wir jetzt auch gleich ein. Und heute habe ich eine Mail dir rübergeschickt von Julia. Und Julia hat ihre Mail an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de geschickt. Und ich übergebe jetzt an Bob.
Genau. Julia, die eigentlich anders heißt, fragt. Liebe Katja, vorweg erstmal danke für den wertvollen Podcast. Ich nehme so viel in meinem Alltag mit. Heute melde ich mich selbst mit einer Frage. Meine Tochter Mara ist 12 und eher ruhig und zurückhaltend. Schon immer hat sie viel beobachtet, sich zum Beispiel in der Schule wenig bis gar nicht gemeldet und braucht Zeit, um sich zu äußern, obwohl sie die Antworten weiß. In der Schule zeigt sich das besonders in ihren Noten. Schriftlich ist sie sehr gut, mündlich schwanken die Noten je nach Fach und Lehrkraft tatsächlich von 1 bis 6. Inzwischen sind immer mehr Fünfer dabei. Das einzige Thema, auch nach Rückmeldung der Lehrer, ist, dass sie sich wenig bis gar nicht meldet. Sie ist aber aufmerksam, macht Hausaufgaben, bearbeitet Arbeitsaufträge gewissenhaft. Für mich wirkt die mündliche Note oft sehr subjektiv. Ich merke, dass sie sich zunehmend unwohl fühlt und der Druck steigt, auch weil die mündliche Note so stark gewichtet wird. Gleichzeitig merke ich, dass mich das Thema selbst mehr und mehr ärgerlich macht, weil ich es als unfair empfinde und es mich an eigene Erfahrungen erinnert. Für mich ist es ein Stück weit eine Bewertung der Persönlichkeit meiner Tochter, nicht der Leistung. Wie kann ich den Druck für meine Tochter und auch für mich reduzieren? Und ist es sinnvoll, weiter das Gespräch mit Lehrern zu suchen? Oder sollte ich mich eher darauf konzentrieren, sie zu stärken? Und wie kann ich sie stärken? Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Viele Grüße, Julia. Mein Gott, Katja, das ist ja schon wieder ein Thema für mich.
Es ist schon wieder ein Thema für dich. Wie kommt denn das?
Ich sage dir, das ist ja sowas, sowas von.
Also ich hatte ja ein bisschen Zeit, das zu sammeln alles.
Ja,
ich finde das wirklich, ich habe mir jetzt auch beim Zuhören dachte ich wieder so, ich weiß darüber gar nicht so viel, wie das eben in der Schule ist, wie das gewichtet wird, wie das auch ist für jemanden, der vor einer Klasse steht und sozusagen ja auch gezwungen wahrscheinlich ist irgendwie, es ist ja jetzt nicht so, dass man sich das ausgedacht hat, selbst wenn es vielleicht was Subjektives auch ist in der Beurteilung, aber es ist doch, also kannst du mich da mal aufklären, das wäre jetzt mal eine Frage wirklich von mir an dich, wie ist denn das in der Schule mit den mündlichen Noten, mit der mündlichen Mitarbeit letztlich?
Ja, ich kann mal von unten nach oben gehen. Ich würde erstmal sagen, liebe Julia, dass du absolut recht hast mit deiner Diagnose. Die mündliche Note ist eine Bewertung von Persönlichkeit. Das ist einer der Gründe, warum ich Noten ablehne und insbesondere mündliche Noten für problematisch halte. Das große Problem ist, dass das ja gleichzeitig nicht bedeutet, dass man die einfach wegzaubern kann. Und deshalb ist es zum Beispiel so, dass ich in meinem einen Buch darüber geschrieben habe, weshalb Schule ohne Noten besser wäre. Und in dem anderen Buch, in dem Elternbuch, sage so, sie sind aber da, was können wir denn jetzt machen? Und meiner Erfahrung nach ist das so, dass Lehrkräfte das manchmal nicht so auf dem Zeiger haben. Und jetzt kurz aus dem Nähkästchen, selbst wenn sie es wissen, ist das gar nicht so einfach. Also zum Beispiel hatte ich Schüler schon oder Schülerinnen, die genau dieses Problem hatten. Und dann habe
also die das Problem hatten, warte mal kurz, die das Problem hatten, dass sie sich nicht melden konnten, obwohl sie die Antwort wissen.
Dass sie sich nicht melden konnten. Und das Schlimmste, was man als Lehrkraft machen kann, ist das sogenannte Cold Calling. Also dass man einfach irgendwen dran nimmt, weil das absolut beschämend wirken kann. Und dann habe ich zum Beispiel mit Kindern Zeichen ausgemacht. So nach dem Motto, wenn sie sich wirklich sicher fühlen. Aber auch das ist alles nicht so leicht. Und dann kann man als Lehrer so oder als Lehrerin so Workarounds machen, zum Beispiel, dass man in einer Arbeitsphase hingeht und so ein Gespräch führt, ja, und das mit aufnimmt. Weil ansonsten ist mündliche Note, auch wenn es unausgesprochen ist, ja wirklich nur dieses sich vor 25 Leuten melden. Und das ist durchaus ein Problem. Ich habe noch einen Gedanken und dann kannst du da gerne dann auch reingehen. Was ich interessanterweise bemerkt habe, und ich muss da immer so ein bisschen relativieren und sagen, das muss nicht so laufen, aber es kann. Jedenfalls, was ich bemerkt habe, ist, wenn Kinder und Jugendliche in meiner Theater-AG waren, und da habe ich ja schon viele Folgen auch immer mal wieder drüber gesprochen, dann ist was total Interessantes passiert. Dadurch, dass sie sich in dieser Theater-AG ausgesetzt haben, irritierenden Situationen, ne, da schreit man manchmal, traut sich erst nicht, ja, da geht man komisch, Der Theaterleiter sagt normalerweise, das ist absoluter Standard, hier ist ein geschützter Raum, keiner macht sich übereinander lustig. Das passiert dann auch irgendwann. Also man ist in diesem geschützten Raum, verlässt man die Komfortzone. Und was dann ganz oft passiert ist, dass Schüler gesagt haben, plötzlich kann ich ein Referat halten, ohne dass ich da Probleme mit habe. Und von Melden sprechen wir gar nicht erst. Jetzt überspitze ich ein bisschen. Nach 6 Wochen Theater-AG sind dann bei Leuten die Mathe-Noten besser geworden. Jetzt kann ich natürlich nicht jedem sagen, geht bitte in die Theater-AG. Aber der Gedanke daran, was kann ich inner- oder außerschulisch meinem Kind für eine Gemeinschaft bieten, wo an so einem, ja, im Grunde genommen Selbstbewusstsein gefeilt wird, will ich gar nicht sagen. Das ist so außen. Also Selbstbewusstsein wird einem nicht zugeschrieben.
Selbstvertrauen, ne? Selbstvertrauen meinst du eigentlich wahrscheinlich, ne? Sich zu vertrauen, sich sichtbar zu machen, ne?
Ja, es ist beides, ne? Also du hast schon recht, das ist wichtig. Also im wahrsten Sinne des Wortes ist das Bewusstsein, kann ja auch erstmal heißen, ich bin mir bewusst, dass ich es nicht machen kann. Aber genau, das Vertrauen, dass man das schafft, ohne sich zu schämen oder das Gefühl zu haben, beschämt zu werden. Da einen Blick für zu haben, ist sinnvoll und deshalb wäre das für mich erstmal in der Konsequenz zweierlei. Ich würde sagen, ja, mit den Lehrkräften weiterhin in Kontakt bleiben. Ich würde auch sagen, fragend. Also in der Situation, dass man sagt, also wir stehen hier vor dieser Herausforderung. Die Lehrkräfte werden das wissen, dass die Herausforderung da ist wahrscheinlich, ne, wenn die...
Ja, die ist ja auch nicht seit gestern da, ne? Die Herausforderung.
Und dann aber vielleicht auch zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es für das Kind, in einen Schutzraum zu kommen, wo eben, du sagst es, Selbstvertrauen auch durch Gemeinschaft gestärkt werden kann.
Ja, du hast das schon öfter erzählt und ich finde das immer unfassbar beeindruckend, weil es eben um die Persönlichkeit dann geht und nicht um die Leistung. Also es wirkt so herausgehoben aus diesem Leistungskontext im Theater und müsst du nochmal sagen, aber es ist ja auch dann so, dass ich die Rolle wechsle. Also ich bin nicht mehr die Schülerin, die da und da gut ist und da vielleicht weniger gut ist oder die schriftlich gut ist überall und mündlich aber nichts beiträgt, sondern ich bin ja in einer anderen Rolle auch, ne? Also es ist ja, Theater heißt ja, ich übernehme auch eine Rolle und ich spiele etwas und kann mich da drin ausprobieren und bestimmte Anteile in mir auch hochkommen lassen und ausprobieren, ohne dass sie mir sofort als Eigenschaft oder als meiner Persönlichkeit zugeschrieben werden. Das finde ich ganz schön. Und du hast noch was gesagt, was ich ganz wichtig finde, nämlich, dass es ein sicherer und geschützter Raum ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ja oft in der Schule nicht so wahrgenommen wird. Ja, also wenn ich an meine eigene Schulzeit denke oder auch als Mutter an die Schulzeit meiner Kinder, dann habe ich die Schule bzw. die Klassenräume nicht als einen geschützten oder sicheren Raum wahrgenommen. Müsste man das nicht viel mehr in den Mittelpunkt stellen, dass man ein Lehrer auch darauf hinweist, kann das nicht auch unabhängig von Theaterspielen und Theaterraum ein Anspruch sein, dass wir versuchen, einen Raum zu gestalten, wo die Kinder sich sicher fühlen, oder?
Ja, hundertprozentig. Und ich meine, das ist immer so das große Problem von, oder ich sage jetzt gar nicht, das ist ein Problem, ich mache es mal andersrum. Es gibt keine Schule, die sich, wie es so schön heißt, auf den Weg macht, in der es nicht um Haltung geht. Und Haltung ist etwas, was sich nicht einfach aufoktroyieren lässt. Denn das bedeutet zum Beispiel mehr beobachten, weniger bewerten. Wir haben immer mal wieder über dein Eisbergmodell gesprochen. Ich habe ja selber auch schon öfter darüber gesprochen, dass das für mich auch deshalb so wichtig war in meiner Perspektivveränderung, weil plötzlich nicht mehr nur ein aus dem Raster fallendes Verhalten bewertet wird und dann sanktioniert. Ich war bei der Sanktion ja schon immer, also ich habe ja schon nicht so nachsitzen und so habe ich alles nicht gemacht, aber ich bin dann lauter geworden. Sondern erstmal die Frage kommt, was liegt unter dem Verhalten? Und dann, ne, welches Grundbedürfnis liegt darunter? Das sind alles Teile von diesem geschützten Raum. Fehlerkultur ist ein Stichwort. Ja? Manche sagen auch deshalb nichts, weil sie sich gar nicht sicher sind, ist es richtig und falsch. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, macht ja nichts. Aber Schülerinnen und Schüler dahin zu bekommen, dass sie was Falsches sagen können und dass man dann sagen kann, ah, nicht ganz, ich verstehe, wie du drauf kommen konntest. Ich könnte als Lehrer ja auch reagieren, natürlich nicht. Ich hatte einen Geografielehrer, der hat mich beschämt. Der hat gesagt, was denkst du? Also hast du da ein zweites Mal drüber nachgedacht? Ja, so nach dem Motto, du Dummkopf, vielleicht hat er das sogar formuliert, ja. Also das sind ganz viele Dimensionen, die damit zusammenhängen. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das bei den Lehrkräften da ist. Da wird nicht über Beschämung gesprochen. Aber Julia sagt, wie gesagt, aus meiner Sicht zutreffend, dass eben mündliche Noten sehr subjektiv sind. Beziehungsweise man könnte auch sagen, eben erstmal natürlich nur bewerten, ob sich überhaupt jemand melden kann oder nicht.
Ja, kann. Das ist nämlich, genau, in der Lage ist. Ja, genau. Das wäre wichtig, ja.
Ich habe übrigens, nur um das mal gesagt zu haben, es gibt auch andere Workarounds, habe ich selber nicht gemacht, aber ich habe schon mal mit einem Lehrer oder einer Lehrerin, ich weiß gerade nicht mehr, mit jemandem jedenfalls gesprochen, die hat Schüler nach draußen gehen lassen und eine Audio aufsprechen lassen.
Ach, guck. Mhm. Also einen kleinen Podcast.
Ja, einen kleinen Podcast. Ja. Weil nochmal, wo, also, weißt du, ich meine, es ist wirklich so. Dieser Job ist unglaublich herausfordernd und man muss natürlich gucken, dass man, wir hatten es in der letzten Folge auch, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt. Manche sind noch nicht so weit gedanklich. Ne? Für die ist das immer schon so gewesen. Wir kennen das auch aus anderen Berufen. Ja, das war bis jetzt doch immer so. Aber wenn man sich erlaubt, mal dahin zu gehen und zu sagen, was möchte ich denn eigentlich? Ich möchte doch im besten Fall nicht jemandem beweisen, dass er es nicht kann, sondern ich möchte jemandem die Möglichkeit geben, seine Kompetenz zu zeigen. Und zwar unabhängig davon, ob er diese Kompetenz vor 25 Leuten zeigen kann oder nur vor mir. Und wenn es eine Möglichkeit ist, zu sagen, pass mal auf, Christian, kannst kurz rausgehen. Hat dann natürlich mit Vertrauen zu tun und wie regelt man das dann, nicht ChatGPT die Antwort macht und so. Ne? Das ist, kommt ja heutzutage auch noch dazu. Aber ich glaube, dann gibt es auch Mittel und Wege, sich andere Möglichkeiten zu überlegen, wie das funktioniert. Und trotzdem würde ich ganz kurz trotzdem auf einen Punkt noch gehen, weil ich den wichtig fand, dass Julia den sagt. Wie kann ich den Druck für meine Tochter und auch für mich reduzieren und ist es sinnvoll, weiter in das Gespräch zu gehen? Wie kann ich sie stärken? Wir haben ja über eine Dimension gesprochen, weiter im Gespräch bleiben. Ich hoffe, dass es der Julia auch Sicherheit gibt, dass ich sage, ich beschäftige mich seit 15 Jahren damit und ihr Gefühl ist richtig, ja, was die Noten angeht. Aber Stärken hat auch damit zu tun, den Fokus dann auch von diesen Noten mal wegzulenken. Und zwar nicht, indem man sie ignoriert, so nach dem Motto, oh, ich tue so, ja, wie so ein vierjähriges Kind oder dreijährig, da müsstest du mir jetzt helfen. Ich weiß gerade nicht, in welcher Zeit das ist, dass man die Augen schließt und sagt, keiner sieht mich mehr.
Und dann denkt man es weg, ne? Ja, genau. Das denke ich ja manchmal heute noch, aber gut, das ist wieder eine andere Sache.
Sondern, dass man dieses Gefühl, Mensch, du hast das verstanden und ich weiß, dass du das kannst, dass man das stärkt. Denn darum geht es. Es geht ja um die Kompetenz und nicht eben um die situative Möglichkeit, das dann entweder beweisen zu können oder nicht. Ich weiß, strukturell ist das so, weil Schulen so funktionieren. Aber den Fokus eben darauf zu legen, was das Kind kann und nicht, ob es jetzt sozusagen in dieser Situation das abruft. Das finde ich schon auch nochmal wichtig.
Ja, wir hatten gerade heute Morgen KBV2, das Schulkind, und haben auch uns die Mechanismen vom Schulsystem angeguckt. Und du hast eine ganze Menge jetzt auch aufgezählt davon. Ne? Du hast gesagt, das ist strukturell einfach. Es ist eigentlich ein defizitorientiertes System.
Oft, ja.
Genau. Und das ist, finde ich, gar nicht so einfach, davon wegzukommen. Und es ist eben ein sehr bewertendes, ne? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es richtig oder falsch? Ist da ein Fehler oder ist das richtig? Ja, also ich finde auch deinen Hinweis, irgendwie davon wegzukommen, wichtig. Und gleichzeitig weiß ich gar nicht so genau, wie das gehen soll, weil natürlich, glaube ich, dieses Sichtbarmachen, da ist dieses sehr emotionale Beispiel, was du gebracht hast, ne? Mit dem Theater, wo man sich ja verkörpert sozusagen. Also man geht auf eine Bühne, man verkörpert sich, man drückt sich aus über etwas ganz anderes, über zwar eine andere Rolle, aber ne, wie du gesagt hast, man verlässt die Komfortzone, man schreit, man ist wütend, man macht Bewegungen oder Verrenkungen, die man sonst gar nicht macht. Aber es hat eben nichts mit einem selbst zu tun oder weniger mit einem selbst, weil man in einer anderen Rolle ist und man ist eben in einem Also in einem leistungsfreien, was willst du da bewerten? Also es ist sozusagen leistungsfreier Raum. Ja, und ich weiß, dass es nicht ganz so ist. Ich weiß, dass es nicht ganz so ist.
Nein, aber pass auf, ich widerspreche dir und stimme dir gleichzeitig zu. Wir tendieren dazu, gesellschaftlich Leistung als etwas zu sehen, was messbar ist in einem bestimmten Standard. Ich gehe jetzt mal so weit und sage, ich habe noch nie eine größere Leistung gesehen als bei dem, was in dieser Theater AG geleistet wurde. Und zwar im Prozess, also wenn Schülerinnen und Schüler plötzlich anfangen, über Shakespeare zu philosophieren, weil sie das so sehr verstehen wollen, dass sie so tief da reingehen und Interpretationsgespräche führen, wo man, wenn man das filmen würde, sagen würde, nee, du hast denen das doch vorgesagt. Also eigentlich, wenn man die Gespräche aufnehmen würde und sagen würde, das ist die Klassenarbeitsleistung, besser geht's nicht. Und das würde ich niemals erreichen, indem ich eine achte Klasse zwingen würde, Shakespeare zu lesen. Die würden sagen, ist zu alt, das verstehe ich nicht. Und dann würden Leute kommen und sagen, die Schüler schaffen das nur noch in leichter Sprache. Nee, es hat mit dem Willen zu tun. Zweitens, natürlich auch rein qualitativ, wenn da die Achtklässlerin steht und die ganze Julia-Rolle auswendig kann, ey, was für eine krasse Leistung ist das?
Ja, ich glaube, wir haben einen unterschiedlichen Leistungsbegriff, ne? Das sprichst du gerade so an. Doch, das ist schon wichtig, was du sagst. Dass es eben eine Leistung kann sein, sozusagen unterm Strich eine Matheaufgabe zu lösen. Das kann sozusagen sehr leistungsorientiert sein, aber es kann eben in diesem gleichen System auch eine reife Leistung sein, sozusagen.
Und du glaubst gar nicht, wie mich das beschäftigt. Ich glaube nicht wir, sondern ich habe grundsätzlich versuche ich die ganze Zeit da gesellschaftlich drauf hinzuwirken. Ich habe schon ein kleines Manuskript angefangen von einem Buch, wo es um Leistung geht. Aber eine Sache ist mir ganz wichtig, damit wir es nicht so vom Theater abhängig machen, vielleicht nochmal als Hinweis. Ich glaube, dass es auch andere Formen der, oder ich fange mal anders an. Die größte Leistung entsteht ja meistens, wenn Kinder und Jugendliche oder Erwachsene auch motiviert sind.
Wenn sie begeistert sind und Freude haben, genau.
Mhm. Genau. Mhm.
Intrinsisch motiviert sind. Mhm.
Intrinsische Motivation entsteht nach der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Kompetenzerlebnis, das heißt, ne, wenn ich gar nichts verstehe, kann ich nicht motiviert sein. Autonomie und soziale Eingebundenheit. Über soziale Eingebundenheit haben wir gerade gesprochen, den Schutzraum. Ja, sozial eingebunden ist man nur, wenn man sich Teil der Gruppe fühlt. Kompetenzerleben ist auch klar. Und Autonomie ist auch etwas, was schulisch oftmals nicht stattfindet. In Arbeitsgemeinschaften findet das alleine deshalb statt, weil man selber entscheiden kann, gehe ich dahin oder nicht. Und jetzt komme ich komme auch gleich wieder auf die Noten. Jetzt ist es so, es muss gar nicht die Theater AG sein. Manchmal ist es so, dass selbst die Näh AG, die Coding AG, die Urban Gardening AG, also Arbeitsgemeinschaften, die, wo man selbst autonom handeln kann, wo man nicht benotet wird.
Ja, wo man was gestaltet, ne?
Wo man was gestalten kann, richtig. Mhm. Dazu führen, dass man jenes Selbstvertrauen aufbaut, von dem du gerade gesprochen hast, was dann wiederum in anderen Kontexten abgerufen werden kann. Mir ist immer wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass das zwangsläufig ein Kausalverhältnis ist. Ja? Schick dein Kind in Urban Gardening und dann kann es sich auf jeden Fall eine Woche später wieder melden. Aber der Gedanke ist wichtig, dass es um Selbstwirksamkeit geht. Und dass Selbstwirksamkeit dazu führen kann, dass man sich wohler in seiner Haut fühlt, dass man merkt, ich kann den Unterschied machen und ich kann es vielleicht auch versuchen, in anderen Kontexten das auch anderen zu zeigen.
Absolut. Und gestalten kann man ja auch für sich. Da muss man sich nicht melden, sozusagen, sondern man kann trotzdem etwas, ne, im Nähkurs etwas gestalten, so auch in der Stille und in der Verbindung mit sich selbst, ja. Also ich finde das alles sehr wertvoll, was du sagst. Und wenn wir hier nochmal auf die Mara gucken mit ihren 12, dann finde ich auch nochmal wichtig, den Eisberg einfach auch nochmal der Klarheit wegen zu machen. Also da geht es um einen Rückzug im Mündlichen, ne, das kann man auf die Eisbergspitze setzen. Und man könnte schon mal feststellen, da ist Unsicherheit da. Also ganz unten auf dem Eisberg ist die Unsicherheit, also die Sicherheit sozusagen eingeschränkt. Und jetzt könnte man sagen, in der Mitte Konflikte ist unter Umständen das Gefühl Angst. Ja, Angst, Unsicherheit, so. Und das könnte man jetzt mit Julia besprechen und nochmal überlegen, wo kommt denn diese Angst her? Seit wann ist das schon so? War das schon immer so? Also da steht, sie war schon eher ruhig und zurückhaltend, aber das ist ja jetzt erstmal, ne, jeder kann ruhig und zurückhaltend sein. Aber wie ist das dann in der Schule jetzt gewesen? Mit 12 ist sie ja auch schon zeitlang in der Schule. War das schon immer so? Wie war das in der Kita damals? Und dann eben zu gucken, deswegen kam ich auf diesen geschützten Raum, ne, wie könnte denn sie in ihrem Selbstwert mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, ne, es hat ganz viel mit dem Selbst zu tun, weil es geht darum, selbst sich zu melden, also selbst Sicherheit, auch sich selbst zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu kommen mit etwas, was man in die Welt bringt. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, das, worum es mir geht, ist ja diese kognitive Leistung, weißt du, die kognitive Leistung, die sozusagen als richtig oder falsch auf dem Papier bewertbar ist. Ja, und da habe ich mich ja auch sehr mit beschäftigt als Schülerin, aber eben auch als Mutter und auch als jemand, der eben auch mit Eltern arbeitet. Und dann eben das andere, deswegen finde ich das so spannend, dieses Gestalten, wenn ich etwas gestalten kann, da kann man nicht so viel richtig oder falsch sagen. Das ist dann gelungen oder weniger gelungen, da kann man den fragen, wie empfindest du das, wie geht's dir in der Diskussion? Oder man kann die Interpretation zu bewerten, ist ja auch ganz, ganz schwierig, ne? Ist ja auch eher ein subjektives Empfinden dann. Aber das sind ja eher die Dinge, die mit dem Selbst zu tun haben. Ja, also das heißt, an der Stelle nochmal zu gucken, wo könnte Sicherheit entstehen. Und ich will nochmal etwas sagen, weil wenn man jetzt, auch das beschäftigt mich gerade nochmal, auch tatsächlich sowas wie Diagnosen, ne? Wenn man jetzt in eine Diagnose gehen würde, also, weil das dachte ich nämlich auch, würde das denn in der Schule helfen, wenn man jetzt zum Beispiel die Diagnose von einem Teilmutismus hätte? Also Mutismus heißt teilweise in Situationen zu verstummen, nicht sprechen zu können. Ja, dass darauf liegt der Schwerpunkt dann, nicht zu können. Und dann eben auch unter Umständen eine andere Bewertung zu bekommen, was natürlich traurig wäre, weil man dann eben das, was du gerade gesagt hast, dass man für sich, dass es nicht ausreicht, für sich wahrzunehmen als Lehrer, als Lehrerin, dass eine Schülerin, ein Schüler nicht kann, sondern davon auszugehen, er will nicht, beziehungsweise ich bewerte das hier als mündlich eben 6, was ja schon ganz schön hart ist. Und dann aber doch eine Diagnose zu brauchen, um da rauszukommen und vielleicht gar keine Benotung zu bekommen oder eine andere Form zu finden der Mitarbeit. Ja, ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast. Ich würde das sehr schade finden, wenn man das bräuchte. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nochmal gut mit dem, ich meine, das Mädchen ist ja 12, auch mit dem Mädchen in Kontakt zu kommen. Und ich habe noch einen letzten Punkt, nämlich Julia schreibt hier, gleichzeitig merke ich, dass mich das Thema selbst mehr und mehr ärgerlich macht, weil ich es als unfair empfinde und mich an eigene Erfahrungen erinnert. Und da haben wir wieder so ein Stück Eigenanteil. Ja, welche Erfahrungen sind das? Gibt es da etwas, wo sich die Mutter vielleicht auch unfair behandelt gefühlt hat? Oder gibt es vielleicht auch Anteile, die sie selbst kennt? Eine Form, wo sie sich selbst weniger getraut hat, in die Sichtbarkeit zu kommen? Ja, oder gibt es vielleicht auch das Gegenteil, eine Ungeduld ihrer Tochter gegenüber, die sie aber gar nicht so formuliert? Ja, also da auch nochmal mit sich selbst zu gucken, wie bin ich aufgestellt, auch nochmal den Link in die eigene Biografie zu machen, um dann auch die Tochter gut begleiten zu können, nicht so in dieser, mit der Faust in der Tasche, sondern eher auch nochmal zu gucken, wie kann sie denn einen Raum für sich finden, um dann das, was auch wichtig ist für sie, also ich sag nochmal anders, gibt es eine Motivation, eine intrinsische Motivation für das Mädchen, dort wirklich sich zu zeigen? So, das könnte eine Leitfrage sein. Und wenn ja, was könnte das sein? Wie könnte das gestaltet sein? Vielleicht im Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch im Kontakt mit dem Mädchen selbst. Was bräuchtest du? Was willst du? Ja, sie ist ja jetzt keine 5 oder so. Ja. Und wie geht's ihr eigentlich, wenn sie eine 6 bekommt im Mündlichen? Das finde ich irgendwie echt, da bin ich so ein bisschen betreten, ehrlich gesagt. Das finde ich auch irgendwie ganz schön krass, ja. Aber gut, das werden wir nicht auflösen können. Bob, vielen, vielen, vielen Dank wirklich für deine Perspektive. Ich fand es heute sehr, sehr spannend, auch nochmal wieder dir zuhören zu dürfen. Und ja, freue mich einfach, dass wir wieder in Kontakt sind. Ich danke dir sehr.
Ich mich auch. Vielen Dank euch allen und ich bin gespannt auf die Kommentare.
Ja, wir hängen wieder an den Kommentaren. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und ja, mir bleibt jetzt einfach nur noch mal zu sagen, das war's für heute in der Familiensprechstunde. Und ihr dürft wieder schreiben und kommentieren und euch natürlich gerne auch mit Fragen an uns wenden, an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de, an uns oder auch an mich. Ich mache das jetzt mal so im Slash. Und für heute sage ich auf Wiedersehen. Wir danken euch wieder fürs Zuhören, für euer offenes Herz, für euer offenes Ohr. Und ich sage immer am Ende nochmal, bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und mit euren Kindern. Bis zur nächsten Woche.
Wie schön. Ciao.
Bis dann, Bob. Vielen Dank. Tschüss. Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. Spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderungen bringen. Ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen, kann neue Wege öffnen. Deine Katja.